Ja, wie kommt man dazu, so einen Dienst als Diakon zu übernehmen? Oder auch allgemein in der Gemeinde mehr zu machen, als sonntagmorgens herzukommen, sich anderthalb, zwei Stunden berieseln zu lassen, wird nach Hause zu gehen. Warum macht man irgendwas, um den Laden hier am Laufen zu halten? Ich weiß nicht, ob ihr euch die Fragen schon mal gestellt habt. Mir kamen die schon hin und wieder. Woher kommt so ein Engagement? Was ist die Motivation dahinter? Dass wir mal alle auf dem gleichen Stand sind oder zumindest ihr auch wisst, was ich unter Engagement und Motivation verstehe, erkläre ich das kurz. Engagement heißt, was zu investieren. Das kann materiell sein oder es kann praktisch sein. Also entweder bringe ich irgendwas rein, Geld oder sonst was, oder ich tue irgendwas mit meinen Händen, meinem Kopf oder sonstigem. Das ist eigennützig möglich oder uneigennützig. Unter Umständen mache ich was, weil ich weiß, da habe ich meinen Vorteil. Oder ich mache was, weil ich es gern mache. Mir geht es nicht darum, dass für mich da irgendwas rausspringt. Und um sich engagieren zu können, da ist Motivation nötig. Ohne Motivation ist ein Engagement unmöglich. Und Motivation, das ist einfach die Summe der Gründe, die den Willen aufbringen, etwas zu leisten. Also einfach alles, was zusammenkommt, wo ich dann hinterher sage, okay, das reicht, dass ich jetzt was tue. Die Motivation, die kann aber von außen kommen, das nennt sich extrinsisch, oder von innen, nennt sich intrinsisch. Von außen heißt einfach, ja, ich mache was, weil ich finanzielle Vorteile habe. Weil ich besser dastehe, weil, keine Ahnung, ich ein größeres Auto kriege oder sonst irgendwas. Von innen heißt, ja, ich mach's, weil ich Spaß dran habe, weil es mich erfüllt. Wir sind in unserem Alltag eigentlich völlig auf extrinsische Motivation geprägt. Also Motivation, die von außen kommt. Csikszentmihalyi, das ist ein Psychologe, ein ungarischer Psychologe, in Kroatien geboren, unterrichtet in Kalifornien. Ich weiß nicht, ob er noch unterrichtet, aber hat er auf jeden Fall recht lang. Der hat in einem seiner Bücher mal geschrieben, bis sie erwachsen sind, haben die meisten Leute gelernt, auf gewisse äußere Reize zu reagieren. Welche meist durch die symbolische Belohnung in Form von Geld und Status repräsentiert sind. Aber bis zum Erwachsenenalter ist eigentlich eben klar, ja, wenn irgendwas von außen kommt, wenn ich irgendwas kriege, mache ich irgendwas dafür. Er schreibt dann weiter, in einer Welt, die nach gängigen Meinungen von Sucht nach Geld, Macht, Ansehen und Vergnügung beherrscht ist, überrascht es, Leute zu finden, welche all diese Ziele aus unerklärlichen Gründen hinten anstellen. Meist handelt es sich dabei um Personen, die ihr Leben beim Klettern am Fels riskieren, ihr Leben der Kunst widmen oder ihre Energie dem Schachspiel zuwenden. Indem wir dem Wesen dieses freudigen Tuns nachgehen, welches materielle Belohnung unwichtig erscheinen lässt, hoffen wir einiges zu erfahren, was die Qualität unseres Alltagslebens verbessern könnte. Er hat sich einfach die Frage gestellt, warum machen Leute irgendwas, ohne Material was dafür zu bekommen. Er hat jetzt hier nichts geschrieben von Glaube, Mitarbeit in der Gemeinde oder sonstigem, aber ich glaube, das würde gut in die Liste mit reinpassen. Aber heute Morgen will ich mich jetzt nicht weiter mit Psychologie mit euch beschäftigen, sondern ich habe gedacht, ja, schauen wir mal Jesus an. Er hat sich engagiert für uns, aber was war seine Motivation? Vielleicht können wir von ihm so das ein oder andere abschauen und auch deshalb sehen, ja, warum übernimmt man Dienst in der Gemeinde, warum arbeitet man mit, warum ist Engagement vorhanden oder warum könnte so ein Engagement vorhanden sein? Jesus war mit Sicherheit der größte Diener, der auch den größten Dienst erwiesen hat. Aber woher kam die Motivation? Wurde er dazu gezwungen? Hat er irgendwie eine Belohnung gekriegt? War es klar, also Jesus, geh mal da runter, mach das. Wenn du dann wiederkommst, guck mal hier, das Auto, das Handy, das Laptop, kriegst du dann alles. Ich glaube, uns ist allen klar, dass das nicht der Fall war. Bei Jesus gab es nicht irgendwie eine große materielle Belohnung, die den Anreiz gab, diesen Dienst zu übernehmen. Seine Motivation war Liebe. Liebe als Motivator für den Dienst. Meist ist es so, Menschen brauchen erstmal eine Vision, um irgendwas machen zu können. Ohne Vision geht gar nichts, weil warum soll ich was machen, wenn ich nicht weiß, wohin und wofür? Jesus hatte auch eine Vision, mit der er kam. Kam nicht einfach so, sondern in den ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, kam er erstmal mit einer Vision, als er angefangen hat, auf dieser Erde was zu machen. Markus 1, 15 lesen wir, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt dieser guten Botschaft. Jesus betritt die Bühne der Weltgeschichte und er kommt erstmal mit einer Vision. Die Vision vom Reich Gottes. Ein bisschen anders sieht es im Johannesevangelium aus. Da ist nicht erstmal die Vision im Vordergrund, die kommt dort auch drin vor. Aber das scheint ja vorsichtiger, nicht so propagandaähnlich. Hier, ich habe eine Vision, los geht's. Nee, Jesus war erstmal völlig unerkannt unter den Zuhörern von Johannes dem Täufer und der hat ihn so im Vorübergehen mal bekannt gemacht. In Johannes 1, 36 lesen wir, da geht Jesus vorüber. Johannes blickt ihn an und sagt, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. So fängt im Johannesevangelium das Wirken von Jesus an. Zwei von den Jüngern, die mit Johannes unterwegs waren, die gehen diesem Opferlamm hinterher. Jesus hat dann nicht gesagt, ja, komm, kehrt um, das Reich Gottes ist nahe. Nee, er hat sie gefragt, was sucht ihr? Und die fragen, ja, Jesus, wo wohnst du? Und er sagt dann einfach, ja, komm, kommt mit, ich zeig's euch. Die beiden verbringen dann den Abend mit Jesus zusammen. Und bereits am nächsten Tag gehen sie los zu ihren Freunden und zu ihren Verwandten und sagen, hey, komm, komm mit, ich habe Jesus gefunden, ich habe den Messias gefunden. Sie gucken gleich, dass jemand mitkommt. Zu dem Zeitpunkt geht es nicht um irgendein Projekt, es geht um eine Person. Jesus hat sie mitgenommen in die Gemeinschaft mit hinein. Er hat gesagt, ja, kommt mit zu mir heim, ich zeig's euch, wo ich wohne. Aber ich glaube, hinter der Frage, wo wohnst du, hat sich mehr verborgen. Da ging es nicht nur darum, ja, Jesus, zeig uns mal dein Haus, deine Wohnung, sondern da ging es auch darum, ja, wo kommst du her? Was machst du hier? Warum nennt dich der das Opferlamm? Und Jesus nimmt sie in die Gemeinschaft mit hinein, eine Gemeinschaft voll Liebe. Johannes 15, Vers 10 heißt es, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das finde ich so interessant im Johannesevangelium. Es geht gar nicht um das Projekt Reich Gottes in erster Linie, sondern es geht um die Lebensgemeinschaft und um die Liebe. Das Reich Gottes ist deshalb im Johannesevangelium nicht hinten angestellt. Es ist genauso wichtig. Jesus nimmt seine Jünger da genauso mit hinein. Aber meiner Meinung nach wird einfach im Johannesevangelium deutlich, was Jesus von der Motivation hatte, um diesen Dienst zu machen. Es ist einfach die Lebensgemeinschaft und die Liebe. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Heißt es in Johannes 15, Vers 9. Alles gründet auf die Liebe. Das ganze Engagement von Jesus geht auf die Beziehung zu seinem Vater und auf die Liebe. Und genau da nimmt er die Jünger mit rein. In die Gemeinschaft mit ihm und in die Liebe. Es ist nirgends was zu finden, dass jemand Druck auf ihn ausgeübt hat oder dass er sonst irgendwie von außen belangt wurde, um den Dienst zu tun. Und so geht Jesus mit den anderen um. So wie er selber die Liebe zum Vater, die Gemeinschaft mit dem Vater lebt und erlebt hat, macht das mit seinen Jüngern. Ist aber auch klar, wenn es bei ihm funktioniert, warum soll es bei anderen nicht auch funktionieren? Und es geht nicht nur, dass er hinsteht und es erklärt, sondern es geht darum, ja, wir erleben das zusammen und ihr erlebt es selber. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs und sie lernen die Gesetze vom Reich Gottes. Das ist oft so anders, wie sie es in der Gesellschaft damals erlebt haben, wie wir es in unserer Gesellschaft heute erleben. Eine Logik von Teilen, von Geben und Vergeben. Und daraus folgt die Fruchtbarkeit der Liebe. Jesus bereitet seinen Jünger dadurch schon vor auf das große Ganze, auf seinen Tod am Kreuz. Und ich glaube, die Erfahrungen, die die Jünger gemacht haben, die motivieren sie, selbst tätig zu werden. Die Jünger, die machen unterschiedlichste Erfahrungen. Die sind mal geschützt und mal völlig ausgeliefert. Jesus ist bei ihnen, mit ihnen, aber dann schickt er sie auch los, ja, fahrt mal los mit dem Boot, ich komme danach. Und zwischendrin sitzen die Jünger dann da, oh, Sturm, ich weiß nicht, geht's weiter, alles so gefährlich. Sie sind Bevollmächtigte. Jesus sagt ihnen, geht los, geht in die Dörfer, geht in die Städte, heilt die Kranken, die Dämonen werden euch gehorchen, treibt sie aus. Auf der anderen Seite sind sie aber wieder völlig ohnmächtig. Du Jesus, hier sind so viele Leute, die haben alle Hunger, schickt die heim, da sie sich was zu essen holen können. Jesus sagt, ja, gebt ihr ihnen doch was zu essen. Die Jünger stehen einfach da und, ja und jetzt? Sie sind ermächtigt. Geht los, da ist ein Mann, der hat eine junge Eselin. Nehmt sie mit. Und sie sind aber auch wieder völlig überfordert. Jesus geht mit seinen Jüngern nach dem letzten Abendmahl in den Garten. Er wird verhaftet und die Jünger stehen einfach da und haben keine Ahnung, wie sie mit der Situation jetzt umgehen sollen. Rennen dann halt einfach mal weg. Sie werden mit den höchsten Idealen konfrontiert. Und lernen aber auch an der Geduld von Jesus mit Versagen umzugehen. Jesus kommt ihnen einfach bei Versagen mit einer Liebe entgegen, die uns so oft fehlt. Jesus kommt mit einer Liebe, die vor dem Missbrauch von Härte und vor Selbstzentriertheit schützt. Die Liebe von Jesus würde niemals mit Härte reagieren. Und bei uns, wenn irgendwas nicht läuft, klar, hat man der andere jetzt lieb und hasst ihn nicht unbedingt, aber wir reagieren dann doch schnell mit einer Härte, die vielleicht unangebracht ist. Jesus kommt, erklärt ihnen die Liebe, aber er nennt auch Motivationskiller. Irgendwas, was diese Motivation stören kann. Und das, was die Menschen dann nicht nur von seinem Reich abhält, sondern vom Leben überhaupt. Oft spricht Jesus, dass Reichtum und Sorge uns abhalten können. Angst oder auch halber Einsatz. Und ganz oft geht es um Überheblichkeit und Heuchelei. Und meist spricht er da besonders die Gläubigen an. Jesus, der hat seine Schüler in sein Lebensgesetz eingeführt. Die Hingabe, den Dienst, er hat sie mit reingenommen in alles. Aber ich glaube, die Jünger haben es auch erst nach Ostern kapiert, was er da alles gemacht hat. Bis dahin sind sie zwar mit, fanden es toll, ja, hier, da was erleben, guck mal, was wir alles können, die Dämonen gehorchen uns, aber dann wurde Jesus verhaftet und sie sind erstmal alle davongelaufen. Ich glaube, sie haben erst, nachdem Jesus wiederkam zu ihnen, sagt Friede sei mit euch, kapiert, was da alles abging. Und ich glaube, da war erst die Motivation richtig vorhanden, selber rauszugehen, selber loszugehen. Um die Botschaft vom Reich Gottes, das Evangelium zu verbreiten. Ich habe da in meiner Bibel aber auch noch einen Motivator gefunden, wo ich dann so dachte, ah, ja, das kommt mir eher nahe. Das kann ich, das ist der Transfer in mein Leben viel einfacher, Das verstehe ich auch in unserer heutigen Zeit. Die Jünger, die kamen mal zu Jesus, finden es in Matthäus 18, Vers 1 und fragen ihn: Ja, Jesus, wer ist eigentlich dann im Himmel mal der Größte? Da geht es nicht darum, wer jetzt im Himmel dann 2 Meter ist und wer nur 1,80. Sondern da geht es darum, ja, wer hat Macht? Wer ist erhaben? Wer ist geistig weiter wie die anderen? Wer ist wirklich der Größte? Wenn ich jetzt euch frage, ja, wer ist größer, Angela Merkel oder Michael Frowin? Falls ihr euch jetzt fragt, wer das sein soll, das ist ihr Chauffeur. Ja, wer ist der Größere von beiden? Unentschlossen? Also die Jünger haben gefragt, wer ist der Größte im Himmel? Da ging es erstmal darum, ja, wer hat am meisten zu sagen? Wenn wir uns jetzt die Frage angucken, ja, wer ist der Größte? Ich glaube, wir würden alle sagen Angela Merkel. Sind wir uns einig? In unserer Welt ist es völlig natürlich. Der Größte ist immer der, dem er dient. Er ist immer größer als der Dienende. Das Verrückte ist aber, im Reich Gottes ist es genau andersrum. Der Diener ist immer größer als der, dem gedient wird. Und es kann sich mal ganz schnell ändern, ob man der Größte ist oder dann wieder nicht mehr. Pastor steht auf einer Kanzel, hält seine Predigt, halbe Stunde lang. Ja, er dient der Gemeinde, er ist die halbe Stunde der Größte. Aber schon bis er zur Tür geht und ihm einen den Mantel reicht und die Tür aufmacht, ist er nicht mehr der, der dient. Jesus sagt, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Jesus belohnt uns damit, dass wir Teil seines Reiches sein können, dass wir Teil des Reiches Gottes sein können. Aber es ist nicht so, dass Bonuszahlungen erst irgendwie eine Erfindung vom Kapitalismus sind oder vom Sozialstaat. Irgendwas, was bei uns gab. Bonuszahlungen hat Gott damals auch schon erfunden. Wer einen Propheten in seinem Haus aufnimmt, nur weil er ein Prophet ist, der erhält den Lohn des Propheten. Würde also quasi heißen, ja, Herr Kretschmann kommt zum euch besuchen, er nimmt ihn auf, kriegt nachher seinen Lohn. Irgendwie schon komisch. Aber das Ganze finden wir in Matthäus in Kapitel 10, Vers 42. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einen dieser Kleinen auch nur einen Becher kalten Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Es ist eigentlich völlig klar, dass nicht jeder Prophet, Apostel, Evangelist, Ältester oder Diakon ist. Die bekommen ihren Lohn, sagt uns die Bibel. Und ich komme dann zu kurz, weil ich irgendwie weder vorne auf der Kanzel stehen kann, noch sonst irgendwas Großes reißen. Und das ist das, was wir hier lesen, das ist nicht der Fall. Es reicht, jemand aufzunehmen, zu dienen, gastfreundlich zu sein. Ich weiß, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft, die Hausfrau hinterm Herd, aber ich glaube, es wird so manche Hausfrau geben, die ihr Leben lang nur zu Hause stand, nie auf einer Kanzel war, nie irgendwie auf einer großen Konferenz vor Tausenden von Leuten gesprochen hat, aber die trotzdem verwundert sein wird, wenn sie mal in ihre göttliche Lohntüte schaut. Wenn dort der Lohn drin ist von all den Gästen, die sie bewirtet hat. Sie hat nie prophetisch gesprochen, aber trotzdem den Prophetenlohn. Sie war nie Ältester, aber trotzdem den Lohn des Ältesten. Den Lohn vom Missionar, den Lohn von den Predigern. Die ganzen Amtspersonen, die wir in der Bibel sehen, die teilen ihren Lohn mit denen, die ihnen gedient haben. Ich weiß nicht, ob das für euch ein Motivationsgrund ist, zu dienen. Ja, ist vielleicht noch lang hin, bis wir die Lohntüte endlich kriegen. Ich will ja jetzt gleich was sehen und nicht später. Also von dem her, da jetzt nichts kommt, ich lasse es lieber mal. Ist doch oft unser Denken. Also mir geht es immer wieder so, wo ich so denke, ja, ich will jetzt ein Ergebnis, ich will gleich ein Ergebnis. Warten, ja, nee, dann lasse ich es lieber, bevor ich warten muss. Ich bin in der Vorbereitung über eine Geschichte gestoßen. Auf eine Geschichte gestoßen. Von Enoch Edwy Byram. Der hat so 1800 irgendwas mal gelebt. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Meine Lebenserfahrung. Und da schreibt er, vor einigen Jahren wurde ich eines Tages zu George Fry gerufen. Der Kranke war ein Mann von ruhigem Gemüt und stillem Wesen und hatte ein treues, gottesfürchtiges Leben geführt. Da nun am Ende seines Lebens stand, dachte er zurück und ihm wurde bewusst, dass nicht eine Seele durch seine persönliche Arbeit oder Mitwirkung gerettet worden war. Weinend flehte er zum Herrn: O Gott, lass mich nicht mit leeren Händen zu dir kommen. Schenke mir nur eine Seele, die ich dir bringen kann. George sagte, ich lag im Gebet auf meinem Bett. Da erschien mir der Herr in einer Vision. Ich bat den Herr, lass mich nicht mit leeren Händen gehen. Der Herr hatte einen Krug in der Hand mit reinem Wasser. Er schüttete ein wenig Wasser auf den Boden und sagte, dieser mit Wasser gefüllte Krug ist dein Leben. Erinnerst du dich noch, wie ihr, du und deine Frau, vor Jahren in einer Erweckungsversammlung zum Herrn fandet? Seit jener Zeit war dein Leben ein bewährtes und gerechtes Leben. Bald nach eurer Bekehrung berief ich deine Frau, das Evangelium zu predigen. Während sie als Evangelistin unterwegs war und durch das Land zog und vielen Seelen zum Heil verhalf, bist du zu Hause geblieben. Du übernahmst die Sorge für eure Kinder. Dieses Wasser, das jetzt auf die Erde läuft, stellt die geretteten Seelen dar und ist ein Teil deines Verdienstes. Erinnerst du dich noch, wie einst einige Nachbarn krank waren und du dich ihnen annahmst? Wie du manche Nacht am Krankenbett zubrachtest und für deine kranken Mitmenschen betetest? Dieses Wasser, das jetzt zur Erde fließt, ist der Erfolg deiner Liebestätigkeit. Als Jahre vergangen waren, dein Kind verheiratet und nicht mehr bei euch war, wurdest du der ständige Begleiter deiner Frau auf ihren Missionsreisen. Du warst es, der das Zelt aufrichtete, der für die Sitzplätze sorgte, der die Gesangsbücher verteilte und all die kleinen Dienste und Arbeiten verrichtete, die es zu tun galt, während deine Frau das Evangelium predigte. Ein Teil von all den Seelen, die auf diese Weise gerettet wurden, ist dein Verdienst. Du musst nicht mit leeren Händen scheiden. Das Wasser, das nun zur Erde fließt, ist das letzte im Krug und stellt den Rest deines Lebens dar. Auch das ist bald dahin. Das Zeugnis des Bruders hat tiefen Eindruck auf mich gemacht. Kurz danach ging er in die Ewigkeit. Selig in dem Bewusstsein, ein Retter von unsterblichen Seelen gewesen zu sein. Ja, was ist ausschlaggebend für das Engagement im Reich Gottes? Was ist es, was an Motivation vorhanden sein kann, dass wir uns engagieren? Das Erste ist die Liebe und die Beziehung zu Gott. Die Liebe werden wir nur haben können in unserer Beziehung zu Gott. Ohne eine Beziehung zu Gott werden wir niemals diese Liebe aufbringen können, die wir brauchen, um motiviert uns zu engagieren. Das Nächste ist die Bereitschaft zu dienen. Jesus hat seinen Jüngern immer klar gemacht, ja, mein Reich funktioniert anders wie die Welt. In meinem Reich sind die Diener die Größten. Es geht aber auch darum, dass wir unsere Berufung leben sollten. Ja, Jesus hat uns unterschiedliche Gaben gegeben. Aber dauerhafte Leidenschaft und nachhaltige Erfolge, die entstehen nur da, wo die Stärken von der Person auf ein geeignetes Umfeld treffen. Wenn ich immer nur versuche, das zu machen, was ich gar nicht kann, mich da zu engagieren, werde ich keinen Erfolg sehen. Das heißt aber auch nicht, dass ich jetzt nur noch die Sachen mir aussuche zu tun, die ich kann. Und alles, wo es ein bisschen schwierig wird oder so, habe ich keine Begabung dafür. Hab zwei linke Hände, kann ich putzen. Kein Problem, gibt auch Putzlappen für Linkshänder. Aber wo stoßen wir an unsere Grenzen? Die Dinge zu tun, die wir können, ich glaube, das fällt uns leicht. Ich glaube, wir stoßen eher an unsere Grenzen bei einer Bereitschaft zu dienen. Weil bedient zu werden ist doch viel einfacher, wie anfangen zu dienen. Und wir stoßen auch immer wieder an unsere Grenzen bei unserer Beziehung zu Gott. Geht auf jeden Fall mir so. Ach ja, schon wieder nicht in der Bibel gelesen. Wieder nicht gebetet. Einfach alles vor mich hingemacht, vor mich hingearbeitet. Nicht einmal Gott gefragt, was er meint, was er denkt, was er davon hält. Sondern einfach mein Ding gemacht. Aber es ist auch gerade die Dinge, die ich am herausforderndsten finde. Da ist mir Jesus das größte Vorbild. Und mein Ziel als Christ ist einfach, Jesus ähnlicher zu werden. Ja, ein Christ macht einfach aus, dass er den Wunsch hat, Jesus ähnlicher zu werden. Steht im ersten Johannesbrief. Und wenn ich ihm ähnlicher werden will, dann will ich auch daran arbeiten. Und will einfach meine Beziehung verbessern, will die Bereitschaft haben zu dienen. Das ist mein Wunsch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ob du auch bereit bist zu dienen, bereit bist zu engagieren, ob das eine Motivation für dich ist. Aber es braucht engagierte Leute in der Gemeinde. Weil wir haben jetzt Diakone eingesetzt, aber ohne Mitarbeiter bringt die Diakone auch nichts. Stellt euch ein Auto vor ohne Räder. Sieht vielleicht toll aus, aber kommt nirgends hin.
Dann sage ich einfach nochmal Amen, weil